In der Regel ist es so, Menschen wollen ja nur das Schöne sehen. Und da wird man aber dann mit unschönen Dingen konfrontiert. Und auch mit Sachen, die man sonst unterm Teppich kehrt. Also es redet ja keiner über Armut und Not. Weil es betrifft ja niemanden. Ich meine, die Zahlen sprechen dagegen, aber es ist so, dass man, wenn man obdachlose Personen sieht, dann wird man mit dem konfrontiert. Und das ist nicht schön.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Mit welchen Problemen kämpfen Menschen in finanziellen Notlagen in Salzburg? Und wie geht es obdachlosen Menschen im Bundesland? Antworten darauf weiß Stefanie Brucker. Sie leitet die Sozialberatungsstelle der Caritas Salzburg und das Tageszentrum Haus Elisabeth. Wir sprechen heute über die Herausforderungen und Erfolgsmomente ihrer Tätigkeit, über Armut und Obdachlosigkeit in Salzburg und über den vergangenen Winter, den sie im Haus Elisabeth erlebt hat. Es freut mich sehr, dass wir heute über diese wichtigen Themen sprechen können. Danke, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne.
Frau Brucker, als erstes würde ich gerne ein bisschen über Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zur Caritas sprechen. Was hat Sie dazu bewegt, im Bereich der Sozialarbeit tätig zu werden?
Es war ein großer Zufall, der mich dazu gebracht hat, dass ich da arbeite, wo ich jetzt bin. Das Ganze hat gestartet, ich wollte eigentlich ganz was anderes studieren. Mit Aufnahmeprüfung, da habe ich dann ganz kurzfristig leider eine Absage gekriegt und dann habe ich mir übers Wochenende entscheiden müssen, was ich jetzt machen kann, was ich studieren kann, weil der Oktober dann mit Montag gestartet hat und ja die Uni immer da angeht. Habe mich dann für Pädagogik entschieden, weil es sehr interessant geklungen hat. Ich habe eben 2007 da gestartet mit dem Bachelor in Salzburg, habe den dann auch fertig gemacht, bin dann nach Innsbruck gegangen, habe da den Master begonnen, dann aber abgebrochen, weil es irgendwie mit der Theorie und Praxis für mich einfach nicht mehr zusammenpasst hat. Habe zufälligerweise während dem Studium in einem Ferialjob eine Bekannte gehabt, die in der Caritas schon gearbeitet hat, in der Notschaftsstelle. Und hat mir erzählt, wie es da so abläuft und sie suchen gerade jemanden. Und haben mir gedacht, das klingt auch interessant, bewirbe ich mich halt einmal. Und tatsächlich im Dezember 2011 haben sie mich dann auch genommen. Eine schlafende Nachtdienstmitarbeiterin, es war damals noch in der Heilbrunner Straße 13b. Da haben wir noch, glaube ich, 25 Plätze gehabt. Und bei den Frauen war das immer so, dass die Zivildiener auch übernachten haben müssen. Also es waren dann nicht so viele Frauen gern gesehen, in der Nacht zu arbeiten. Aber es war sehr interessant und man hat sehr viel gesehen und sehr viel gelernt. Also ich bin dann auch bei der Notschaftsstelle geblieben, im Nachtdienst. Ich bin 2014 in die erste Karenz gegangen und bin dann auch in der Notschaftsstelle geblieben bis 2016. Der Wechsel war ins Haus Franziskus, also war dann der Umzug. Bin dann gleich anschließend in die zweite Karenz, bin wieder zurückgekommen. Ein Jahr ungefähr noch im Abenddienst. Also ich habe es dann auch den Nachtdienst abgelegt und in den Abenddienst gewechselt, weil es dann leichter war. Nach der Karenz eben nur mehr das eine Jahr im Abenddienst und dann habe ich die Chance gehabt, in das damalige L1 zu wechseln. Das war in der Lastenstraße Nummer 1. Das ist eben die Arbeit mit den obdachlosen und wohnungslosen Personen. Immer noch in enger Zusammenarbeit mit der Notschaftsstelle. Und ist auch familiär einfacher gewesen, am Tag zu arbeiten als am Abend. Da war dann 2019 der Wechsel, also der Umzug ins Haus Elisabeth, den ich ja dann auch mitgemacht habe. Die Zusammenlegung von den zwei Sozialberatungsstellen, also quasi vom L1 und der damaligen klassischen Sozialberatung, die sind dann zusammengeschmissen worden. Dann ist Corona gekommen, dann haben wir total anders gearbeitet plötzlich. Also alles nur mehr online, ohne persönliche Kontakte. War extrem spannend und sehr herausfordernde Zeit. Auf das aufhören ist beschlossen worden, Caritas österreichweit, dass es eine Online-Beratung ja auch gut wäre zu geben. Das habe ich dann eben aufbauen dürfen 2021 und habe dann die Teamleitung der Online-Beratung übernommen. Und schlussendlich bin ich im Februar 2024 in der Einrichtungsleitung gelandet. Also es war der Start sehr zufällig und es hat sich immer wieder so ergeben, dass ich jetzt da bin.
Sehr spannender Weg, also schon sehr lange dabei, ganz viele Stationen durch, die unterschiedlichsten Einblicke und viele Sachen mitentwickelt. Wenn Sie mir jetzt ein bisschen detailliertere Einblicke in Ihre Arbeit geben würden. Wie sieht denn bei Ihnen ein unter Anführungszeichen normaler Arbeitstag aus und was zählt da zu Ihren Hauptaufgaben?
Also mittlerweile habe ich nur mehr die Leitung. Ich habe eben das Angebot der Sozialberatung, das Angebot des Tageszentrums ist bei mir, dann ist die Klima- und Energieberatung bei mir und die Online-Beratung. Also diese Angebote sind alle quasi im Haus Elisabeth vereint. Und es bedarf halt dann auch sehr viel Koordination, Mitarbeiterführung gehört dann auch zu meinen Aufgaben, Dienstplanerstellung, also alles Organisatorische, was das anbelangt, genauso wie Projekte entwickeln, also alles weiterentwickeln, zu evaluieren, wie ist es bis jetzt gegangen, was braucht es denn, also sehr trocken im Endeffekt.
Die Praxis haben Sie ja schon auch auf vieles hinter sich bereits gehabt. Bleiben wir vielleicht zunächst bei der Sozialberatung. Damit jeder und jede mal eine Vorstellung davon bekommt, welche Personen kommen denn zur Caritas für eine Beratung in diesem Bereich?
Im Endeffekt jeder, der Unterstützung braucht. Also es kann jeder kommen, es steht jedem offen. Wir versuchen dann auch die Beratung sehr nachhaltig zu organisieren und zu gestalten, also dass die Personen, die zu uns kommen, haben ja irgendein Anliegen, deswegen sind sie da. Und wir versuchen dann das so zu lösen und aufzudröseln, dass es im Endeffekt bei ähnlichen Problemlagen nicht mehr braucht, dass sie zu uns kommen, sondern dass sie selber Handwerkszeug in der Hand haben, dass sie sich selber helfen können.
Und mit welchen Anliegen kommen da die Menschen zu Ihnen? Ist das jeder vom Angestellten bis zur...
Genau, quer durch, alles durch. Die Anfragen reichen von Kinderbetreuungsbedarf über Arbeitsplatzprobleme bis hin zu fremdenrechtlichen Themen und irgendwelchen Rechnungen, die man nicht zahlen kann. Also es ist quer durch. Wir haben mehr oder weniger von der Wiege bis zur Bahre Anfragen da, bunt durchgemischt. Oftmals ist es so, dass die Stromkosten sehr hoch sind. Sieht man dann in der Jahresabrechnung immer. Da ist halt genau aufgeschlüsselt, wie viel Energieverbrauch das der Haushalt hat. Und wir schauen uns das dann auch genau an, wenn es eben um das Thema Strom geht. Wir schauen uns die Stromrechnung an und auch, ob das der KWH-Verbrauch zu der Anzahl der Personen und zur Größe der Wohnung passt. Da kommen wir oftmals klein Ungereimtheiten oder für uns irgendwie sowas, was nicht sein kann oder da muss irgendwas sein. Beraten dann dahingehend, dass wir eben versuchen, da ein bisschen näher nachzuschauen und geben dann quasi den Kolleginnen Bescheid, die die Klima- und Energieberatung machen.
Haben Sie da einen Einblick oder wie viele Menschen kommen denn jetzt wegen finanziellen Nöten zur Caritas? Haben Sie da vielleicht irgendwelche Zahlen, wie viele da im vergangenen Jahr hinsichtlich Armutsfragen beraten worden sind?
Also es sind insgesamt... Also so um die 61.000 Menschen armutsgefährdet. Und das heißt, dass man sich einfach nichts auf die Seiten legen kann, nichts ersparen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel die Waschmaschine kaputt wird, dass man sich die nicht sofort erneuern kann. Also das ist so die Grobzahl. Wir haben 2024 in der Sozialberatung 4.250 Personen, beziehungsweise, also wir rechnen immer Personen oder Haushalte, es ist so quasi eines, 4.250 Menschen beraten. Das ist Einzelperson gerechnet. Die haben da aber nur mal um die 3.700 Personen im Hintergrund. Also sind wir dann bei knapp 8.000 Leuten, die wir letztes Jahr eine Sozialberatung gehabt haben.
Das ist jetzt für die Stadt?
Für die Stadt, ja. Die 61.000 sind Ärzte jetzt in Salzburg.
Wenn man da ein bisschen hineinblickt, wie schnell kann es denn passieren, dass eine Person, eine Familie armutsgefährdet ist, beziehungsweise dann ganz in die Notlage rutscht?
Es geht extrem schnell. Es braucht nur irgendwas Unerwartetes passieren, wie irgendeine Krankheit oder ein Unfall passiert oder wie jetzt im letzten Jahr einige Insolvenzen waren, Kündigungswellen und so weiter. Also dann ist ja nicht nur eine Person betroffen, sondern oftmals auch die größere Familien im Hintergrund. Also es können diverse Gründe haben, aber das sind so die großen Schlager, wo es wirklich sichtbar ist und dass man nichts dafür kann, dass das extrem schnell geht.
Kriegen Sie da immer so mit? Also das sind sicher sehr bewegende Schicksale. Haben Sie da vielleicht irgendein Beispiel aus dem vergangenen Jahr, irgendeine Familie, die Ihnen da im Gedächtnis geblieben ist?
Wir haben letztes Jahr Dame unterstützen können, die eine schwerwiegende Diagnose gekriegt hat. Sie wäre schlussendlich im Rollstuhl gelandet, ist aber alleinerziehend mit einem jüngeren Kind und auch generell alleine. Also sie hat kein Umfeld, wo man sagen kann, ja, Rollstuhl ist jetzt keine Tragik, das stimmt schon. Aber wenn man es vermeiden kann, dann ist es natürlich umso besser. Und sie hat es dann auch geschafft, dass sie einen Spezialisten findet, der operieren könnte und ist dann extrem verzögert. Das Problem dabei ist, sie kann es sich nicht leisten. Also sie hat sich den Spezialisten nicht leisten können, die OP nicht. Hat sie dann an uns gewandt. Wir haben es geschafft, genügend Mittel aufzutreiben, genügend Spender zu sammeln und ein bisschen was selber unterstützen können, dass sie dann die OP machen hat können und im Endeffekt das Ganze abgewendet werden hat können.
Das sind sicher immer tolle, immer wieder mal schöne Erfolgsmomente, die man da mitnimmt. Wenn jetzt Personen in die Armut rutschen, welche Rolle spielen denn da Angst oder Scham? Ich weiß nicht, zögern viele wahrscheinlich, bis sie wirklich dann mal den Schritt wagen und sich Hilfe suchen?
Wer spricht denn schon gern drüber, dass man es nicht allein schafft? Und wer schafft so schnell über den eigenen Schatten zu springen, dass man Hilfe bittet? Das ist immer ein langer Prozess, bis man dahin kommt, dass man tatsächlich an dem Punkt ist, so, sich einzugestehen, ich schaffe es nicht mehr selber, ich brauche jetzt wem, ich brauche jetzt Unterstützung. Und das ist, bei manchen ist der Punkt früher, bei manchen ist er später. Also das ist ganz unterschiedlich, wann sie dann im Endeffekt zu uns kommen. Und wir haben eben auch mit der Online-Beratung versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Da kann man sich ja an uns wenden, jederzeit, wenn man jetzt Mitternacht draufkommt. So, jetzt ist der Punkt erreicht, ich schreibe E-Mail und es wird dann aber geantwortet. Ohne dass ich mir jetzt im ersten Moment preisgeben muss, wer ich denn bin. Also ich kann tatsächlich ja anonym hinschreiben. Im Laufe vom Beratungsprozess muss man die Anonymität aufgeben, aber da ist es dann eh schon so, ich habe ja schon angefragt und um Hilfe gebeten und ich bin ja schon angenommen worden. Und das ist auch viel, was die Hürde, wo man die dann überspringen kann und wo man sich denkt, ich frage jetzt mal für eine Freundin an, so wie man halt früher gesagt hat. Ich frage nicht für mich, ich frage für eine Freundin. Das wäre halt im Endeffekt, ich frage jetzt unter einem anonymen Namen oder irgendeinem Pseudonym, frage halt einmal an und ich muss nicht sagen, dass es ich bin.
Das ist sicher mal eine große Erleichterung für den ersten Schritt. Wenn jetzt jemand überlegt, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo wendet man sich denn jetzt als erstes hin? Sie haben jetzt eh schon mal ein Beispiel gesagt mit der Mail. Wie läuft denn der Prozess ab vom ersten Gespräch bis hin zur wirklichen Beratung dann?
Man wendet sich an uns entweder per Telefon, das ist eben unsere Hotline, also man kann eben anrufen unter 05 17 60 17 60. Da kommt man dann zu den Kollegen, Kolleginnen, und dann gibt man sein Anliegen bekannt, kriegt man einen Termin durchgesagt, den man dann auch zugeteilt kriegt. Oder man schickt ihm eine E-Mail. Oder man kommt eben über die Caritas-Homepage, über den Wegweiser in die Online-Beratung. Da kann man dann eben das, was ich vorhin erwähnt habe, mit den anonymen Anfragen kann man so stellen. Dann kriegt man eben jeweils einen Termin zugeteilt, beziehungsweise in der Online-Beratung kann man sich den auch selber aussuchen. Per E-Mail kriegt man dann eben immer, also wird erstmal abgecheckt, was eben das Thema ist, um was es geht. Braucht es denn einen Termin oder ist es nur eine Anfrage, wo man dann weiterverweisen muss? Also da kann es sein, dass man hin und her geschickt, bis es dann auch zu einer Terminvereinbarung kommt. Und momentan haben wir ungefähr 2 Wochen Wartezeit auf einen Termin. Dann wird auch mitgeteilt, was man mitnehmen muss zu dem Termin, persönlich oder telefonisch, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben angerufen wird zum Termin, da schickt man die Unterlagen vorab per E-Mail und sonst nimmt man die Unterlagen mit, das sind eben so Einkommensnachweise, irgendwelche Bescheide, die man hat oder Rechnungen, die eben nicht zahlen, die man nicht zahlen kann und Kontoauszüge von den 2 Monaten und kommt dann eben zum Termin. Und da wird dann das genau angeschaut, es wird eine Haushaltsrechnung erstellt. Das heißt, wir versuchen den Haushalt so gut wie es geht zu verstehen, welche Einkommen das es hat, welche Ausgaben das sind. Und es muss dann ein gewisser Betrag quasi da stehen bleiben, mit dem man das Monat frei, also umgehen kann. Und der ist in der Regel nicht sehr hoch, also es ist bei einer Einzelperson 450 Euro. das man im Monat für Lebensmittel, Hygieneartikel und quasi Vergnügen zur Verfügung hat. Und dann versucht man eben in dem Termin das Thema, mit dem kommen war, in diesen Beratung kommen worden ist, zu erörtern und zu lösen im Idealfall.
Und da gibt es ganz verschiedene Stellen. Die Leute kommen dann ins Haus Elisabeth zum Beispiel, oder?
Ja, das Haus Elisabeth ist leider zu klein für alle. Mhm. Genau, es gibt im Haus Elisabeth 3 Beratungsbüros und in der Friedensstraße, also in der Zentrale, gibt es ebenso Beratungsbüros. Und die Online-Beratung sitzt in der Berger Breuhoffstraße, aber da kommt man nicht selber hin, sondern da wird man dann eben auch telefonisch kontaktiert. Also in den Regionen gibt es auch Sozialberatungen in Neumarkt, in Hallein, in Bischofshofen, in Tamsweg, in Zell am See, in Kufstein und in Wörgl.
Okay, also ein sehr breites Angebot, viel dabei. Dann gehen wir mal ein bisschen weg vielleicht noch von der Sozialberatung. Also Sie haben viel mit Obdachlosen gearbeitet, leiten jetzt das Tageszentrum Haus Elisabeth, das auch eine Notschlafstelle zur Verfügung hat. Mir würde da nur generell interessieren, ob es auch aktuelle Zahlen zu Wohnungs- bzw. obdachlosen Personen in Salzburg gibt, beziehungsweise wie viele die Caritas da betreut hat.
Also die Zahl ist relativ stabil. Es sind so um die 120 Personen, die immer in die Notschlafstelle kommen.
Also jetzt speziell ins Haus Elisabeth oder in alle?
Nein, in alle. Genau, also wir haben ja nur die 20 Betten und die restlichen sind im Winter eben im Haus Franziskus.
Wer kann jetzt das Haus Elisabeth aufsuchen, jetzt abgesehen von den Terminen zur Sozialberatung?
Jeder, also wirklich jeder. Wir fragen nicht nach, was für Status jemand hat, wie jemand heißt. Also man kann ja sagen, ich bin heute, ich würde gerne heute Max genannt werden, dann sagen wir halt Max, wenn es denn notwendig ist, dass man Namen sagt. Also es ist tatsächlich für alle offen, für Menschen in Not, für Personen, die von Einsamkeit betroffen sind. Also es ist leichter, unter Menschen einsam zu sein, als zu Hause zu vereinsamen. Es ist Platz für Leute, die einfach Zuflucht suchen oder für Personen, die sich das Heizen nicht leisten können, die sparen müssen. Genau, also es ist im Prinzip wirklich für jeder Mann und jede Frau da.
Also die können sich da alle aufhalten und also sich austauschen.
Genau, also unser Anliegen ist es, eine sehr angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also im Prinzip wie ein Kaffeehaus ohne Konsumzwang. Also es ist ein größerer Raum, den wir versuchen immer wieder neu zu gestalten und wirklich nett zu machen. Es gibt, wir sperren um 10 auf, da gibt es dann ein Frühstück kostenlos. Es gibt um 12 dann ein Mittagessen, das wir um 1 Euro verkaufen und Kaffee, Tee, Wasser den ganzen Tag über und bis auf den 1 Euro fürs Mittagessen ist es tatsächlich alles kostenlos.
Ein tolles Angebot, das wird sicher gut angenommen oder ist immer viel los?
Ja, wir haben durchschnittlich um die 80 Personen täglich im Haus und zusätzlich zum Essensangebot haben wir auch noch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und die Personen duschen zu schicken.
Ah, super. Also das Haus Elisabeth bietet auch 20 Frauen eine Notschlafstelle. Warum ist es jetzt besonders wichtig, einen sicheren Schlafplatz für Frauen zur Verfügung zu stellen?
Also im Winter ist es generell wichtig, einen Schlafplatz für möglichst alle Personen zu haben, jetzt egal ob männlich oder weiblich. Wir haben uns nur entscheiden müssen für ein Geschlecht, weil es ein Schlafsaal ist. Und da waren halt Frauen naheliegend, weil wir generell Frauen in jeder Lebenslage bestmöglich unterstützen. Und für Frauen ist es nun mal schwieriger, auf der Straße zu sein. Also ganz andere Probleme als Frau als Mann.
Was haben da Frauen von den zusätzlichen Problemen und auch der Sicherheitsaspekt und alles?
Genau, es ist immenser Sicherheitsaspekt. Es ist diese, also was ich oft erzählt kriege, so, ich habe mit wem mitgehen müssen, damit ich halt irgendwo schlafen kann. Und da kann man sich dann vorstellen, was dann passiert. Oder was ich dann auch oft mitgekriegt habe, ist, dass jemand vergewaltigt worden ist auf der Straße, weil er halt geschlafen hat, also weil sie halt geschlafen hat. Und das sind halt so die Themen, die halt Frauen haben, Männer aber nicht. Hm, ja. Genau, also Männer werden jetzt unter Anführungsstrichen nur ausgeraubt und bei Frauen ist es halt auch der Übergriff noch dazu.
Was Sie mal gerade gesagt haben, ausrauben, also das kommt regelmäßig vor, dass Obdachlose Raub oder Gewalt erleben.
Also das Straßenleben ist hart, natürlich, also es darf man nicht verschweigen, also das gehört mehr oder weniger dazu.
Jetzt, wenn wir nochmal auf die kalte Jahreszeit zurückblicken, die ist natürlich besonders herausfordernd für Obdachlose. Welche Bilanz sind Sie jetzt da für den Winter 2024, 2025 im Haus Elisabeth? Wie war die Auslastung?
Heuer waren wir sehr gut ausgelastet. Also ich habe jetzt auch nie mitgekriegt, dass wir wem abweisen haben müssen. Also heuer hat es genau passt.
Also der Bedarf ist auf alle Fälle da.
Der ist auf jeden Fall da, ja.
Gibt es auch viele Wohnungslose, die im Winter keine Notschlafstelle aufsuchen? Oder was machen diese Leute dann?
Es gibt immer wieder Personen, die nicht in eine Notschlafstelle kommen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Meistens ist es irgendein psychisches Thema, was ist nicht aushalten, in einem Raum zu sein oder andere Gründe. Also es hat verschiedene Hintergründe. Und es wird sich dann einfach Unterschlupf gesucht, also irgendwo. Ob das jetzt ein Hauseck ist, ein Abbruchhaus oder eben bei Bekannten, Verwandten, die es halt doch nochmal aufnehmen. Also ganz unterschiedlich.
Sicher oft gefährlich oder also im Winter nur mit der Kälte.
Genau, also wir haben da im Winter dieses Kältetelefon immer installiert, wo jeder anrufen kann und sagt, also wir haben heuer sehr viele Anrufe gehabt für einen Herrn, der auf einer Bushaltestelle geschlafen hat oder gewohnt hat. Wir haben den Herrn gekannt, aber es war halt auch für die Personen wichtig, immer das zu deponieren, weil die Rettung ist da nicht zuständig. Das sind eben wir die Ansprechpersonen und wir sind dann im Streetwork immer wieder hingegangen und haben den auch betreut, bis wir es geschafft haben, dass er doch in die Notschlafstelle geht. Also das sind so unsere kleinen Erfolgserlebnisse dann, wenn man durch sehr viel Intervention dann auch schafft, dass Leute das erst ablehnen und komplett ablehnen, dann doch in der Notschlafstelle sind.
So generell in der Gesellschaft herrscht vielleicht oft wenig Bewusstsein oder Verständnis dafür, warum Menschen jetzt in die Obdachlosigkeit geraten. Was haben Sie da so für eine Erfahrungen gemacht? Aus welchen Gründen werden denn Personen im Extremfall wirklich obdachlos?
Jede Geschichte ist einzigartig, jeder hat sein eigenes Backerl zum Tragen. In der Regel ist irgendein Lebenseinschnitt, der passiert. Und das geht schnell. Und das eine Erlebnis oder das eine Ereignis ist eine Kettenreaktion dann. Also zum Beispiel ist eine Scheidung, die ansteht. Und es betrifft in dem Fall meistens die Männer, die dann nicht nur die Familie verlieren, sondern auch irgendwann die Arbeit, weil sie vielleicht eine Suchtproblematik entwickeln. Und dann eben, nachdem sie die Arbeit verloren haben, können sie sich die Wohnung nicht mehr leisten. Im ersten Moment kann man nur bei Bekannten unterkommen. Irgendwann geht es auch nicht mehr und dann ist man auf der Straße.
Wenn wir vielleicht noch ein bisschen auf dieses Unverständnis für Obdachlose darauf eingehen, oft wird ja auf sie herabgeschaut oder sie werden vielleicht einfach als faul abgestempelt. Was kriegen Sie da so mit? Wie werden Obdachlose in der Gesellschaft wahrgenommen, gesehen? Welcher Teil in der Gesellschaft sind die?
In der Regel ist es so, Menschen wollen ja nur das Schöne sehen. Und da wird man aber dann mit unschönen Dingen konfrontiert und auch mit Sachen, die man sonst unter dem Teppich kehrt. Also es redet ja keiner über Armut und Not, weil es betrifft ja niemanden. Ich meine, die Zahlen sprechen dagegen, aber es ist so, dass man, wenn man obdachlose Personen sieht, dann wird man mit dem konfrontiert. Und das ist nicht schön. Mhm. Und entsprechend ist es halt dann auch menschlich, das irgendwie so zu drehen, dass mir ja besser geht als dem. Und man kennt es ja, wenn das ist von oben herab und nach unten treten. Und genau so ist es im meisten Fall.
Welche Vorurteile oder Missverständnisse würden Sie denn gerne Obdachlosen gegenüber aus der Welt schaffen, sofern es geht, oder mal aufklären?
Das Missverständnis, dass ich eh nichts helfen kann, also ich selber eh nichts tun kann, weil ich bin ja allein. Und das ist eben so verwurzelt, weil viel kleine oder viel einzelne Leute sind auch viel Leute. Und man kann auch mit kleinen Sachen helfen. Und wenn ich wem einmal frage, wie geht's da? Also natürlich muss man da über seinen Schatten springen und die Angst selber, also man hat eine gewisse Scheu vor dieser Personengruppe. Mhm. Weil meistens sind sie in einer Gruppe zusammen, dann sind sie oftmals laut und Thema Alkohol ist auch meistens im Spiel. Und da will ich gar nicht so viel. Aber einfach einmal zu fragen und die Menschen zu sehen, das ist so viel wert. Und das ist was, wo dann Leute oft erzählen, da hat mich wer angeredet, da hat mich wer gesehen, mich. Und das ist dann eigentlich fast schockierend, wo man sich denkt, ja, mir sehen die auch. Aber das ist was anderes, wenn wir einem im Haus Elisabeth sie sehen, weil wir sind ja quasi da und wir helfen einer, als wenn uns eine fremde Person auf der Straße mal anspricht und sagt, wie geht's da, was brauchst du?
Ja, da ist schon immer diese Hemmschwelle. Wie ist denn so generell als Frau, wenn man mit in diesem Bereich der Sozialarbeit tätig ist, gibt es da manchmal gefährliche Situationen oder wie läuft das so ab?
Solche Situationen gibt es, aber das ist unabhängig von dem, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Mhm. Wenn man in dem Bereich arbeitet, man lernt das, man lernt es umgehen. Ich habe eben, wie ich habe erzählt, wie ich angefangen habe, da habe ich mal eine Situation gehabt, wo jemand in der Notschaftsstelle vor mir gestanden ist, sehr groß und sehr breit und ziemlich große Hände und auch sehr betrunken war. Und der hat die Angewohnheit, immer sehr zu gestikulieren, sehr ausschweifend. Und ich habe nicht so weit weggestanden von mir. Also ich habe mich nicht bedroht gefühlt oder so irgendwas. Aber das war, ich habe dann gesagt, hey, wenn du so tust, habe ich Angst vor dir. Und da war es für ihn, wie wenn er Schalter umlegt, sofort zurück gerade, nein, das wollte ich gar nicht, nein. Also, und man muss das auch mal ansprechen. Man lernt dann einfach die Leute auch so zu nehmen, wie sie sind. Man lernt in Schulungen, man lernt mit der Erfahrung einfach diese Situationen so zu nehmen und zu deeskalieren. Manchmal muss man es eskalieren lassen, damit man dann weiterarbeiten kann. Generell ist es ja als Frau, wenn ich aus der Haustür rausgehe, ist das Thema. Ich kann jederzeit irgendwie angegriffen werden, also vom Nachbarn vielleicht. Oder ich gehe fort in die Bar und da passiert nebenbei eine Schlägerei. Weiß ich auch nicht. Wir haben uns halt quasi in dem Berufsfeld bewusst dafür entschieden und wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist der Unterschied vielleicht dazu.
Was wünschen Sie sich denn für den Umgang mit und auch für die Inklusion von Obdachlosen in der Gesellschaft oder auch von Menschen in Armut?
Ich würde mir prinzipiell mehr Verständnis wünschen, dass die Personen sich das ja nicht ausgesucht haben. Sie sind durch Lebensumstände da gelandet, wo sie sind. Und wenn man, und das vergisst man meistens, wenn man die Spirale nach unten geht sehr schnell. Und da auszusteigen, das ist wie ein Sog, man kommt da fast nicht weg. Und das ist eben was, das Verständnis dafür führt. Weil es heißt ja immer, sollen sie halt das und das machen, dann geht das schon oder dann wird das schon wieder. Ist nicht so. Es ist extrem schwierig, sie wieder auf die Füße zu heben.
Wenn wir generell noch ein bisschen so auf Ihre Tätigkeit in der Sozialarbeit schauen, ich stelle es mir einerseits herausfordernd, aber auch sehr erfüllend vor. Was würden denn Sie sagen, was sind Herausforderungen, die Sie in Ihrem Beruf bewältigen müssen? Gibt es natürlich in jedem Beruf, aber was sind so Ihre...
Wir haben sehr viel eben mit Vorurteilen zu kämpfen und wir müssen uns teilweise sehr stark rechtfertigen, wieso wir Personen helfen. Und in meinem speziellen Fall ist es nun mal so, die Sozialberatung an sich ist spendenfinanziert. Also wir sind rein auf die Spenden angewiesen. Wenn wir keine kriegen, dann können wir eigentlich zumachen. Dann können wir das Ganze gar nicht führen.
Wenn wir jetzt vielleicht nur bei den Herausforderungen bleiben, Sie bekommen ja auch viele tragische Schicksale mit. Wie gehen Sie möglicherweise mit belastenden Momenten um oder was ist da so Ihr Verarbeitungsmechanismus?
Wir reden sehr viel im Team miteinander. Wir haben damals die Wochen Teamsitzung, wo wir Fälle besprechen. Das sind jetzt so die täglichen Fälle. Wenn was Belastendes passiert, dann nehmen wir uns da extra Zeit dafür. Wir haben ungefähr einmal im Monat Supervision, wo wir auch dafür Zeit haben. Und wenn jetzt wirklich was passiert, wo wir nicht sofort einen Umgang damit finden, dann wird das ganz, ganz viel mit Reden aufgearbeitet. Mir hilft zum Beispiel auch, ich habe eine halbe Stunde Fahrtweg nach Hause und habe dann immer die Musik ganz laut auftrat und kann mit dem auch sehr gut abschalten. Und ich nehme dann ganz wenig bis gar nichts mit heim. Und dieses Abgrenzen generell ist in unserem Job sowieso wichtig.
Das denke ich mal. Es wird ja immer wieder berichtet, dass die Kinder- und Jugendhilfe im Krisenmodus steckt. Jetzt war kürzlich mal von der Sozialabteilung der Stadt Salzburg eine Klage über diese dünne Personaldecke. Ich weiß nicht, wie schaut es das in der Caritas aus? Gibt es da personelle Engpässe? Und wie ist auch die Freiwilligensituation?
Also im Haus Elisabeth haben wir zum Glück nicht damit zu kämpfen. Wir sind gut besetzt, wir sind auch voll. Auf die letzte Ausschreibung habe ich ja einige Bewerber gehabt, also da kann ich mich zum Glück nicht beklagen. Von den Freiwilligen her haben wir auch immer sehr viele Anfragen. Also da kommen wir auch gut drüber. Wir freuen uns um jeden Einzelnen, um jede Einzelne, die uns unterstützen möchte. Also wir haben eben das Angebot von der Essensausgabe im Haus Elisabeth, dann auch von diversen Kochaktionen, dass man halt quasi woanders dann kocht für uns und bei uns dann ausgibt. Wir arbeiten sehr stark mit der Young Caritas zusammen, die auch immer wieder Angebote hat und da quasi eine präventive Aufklärungsarbeit leistet, das ganze Thema Armut und Not da sehr gut aufarbeitet und dann am Praxisbeispiel Haus Elisabeth dann auch herzeigt und wir von der Arbeit berichten können und dass das gar nicht so viele Vorurteile braucht.
Wie schätzen Sie das ein, das Hilfsangebot in Salzburg für Menschen in Not, ist das ausreichend oder wo gibt es noch Luft nach oben?
Luft nach oben gibt es, dass 24-Stunden-Wohneinrichtung wirklich benötigt werden wird. Genauso wie ein Angebot für Familien in prekären Wohnverhältnissen. Also oftmals kommen Familien zu uns, die nächsten Monate logiert werden und wir können absolut nichts anbieten. Oder auch so Angebote wie das Albertus Magnus Haus oder die Altenpension, wo Menschen mit Suchterkrankungen und Pflegebedarf dann auch sein können. Da ist die Warteliste ellenlang. Das ist viel zu wenig Platz, aber wir sehen ja, dass der Bedarf da ist. Also da braucht es viel mehr. Oder auch irgendein Angebot für psychisch erkrankte Personen ohne Wohnmöglichkeiten, weil die Plätze da auch oftmals extreme Wartelisten haben. Und die Leute dann bei uns angedockt sind, aber bei uns einfach die Kapazitäten oft übersteigen und sprengen.
Es ist jedenfalls Bedarf da, sicher von Seiten der Politik auch wieder was passieren dann. Wenn wir jetzt nochmal auf die positiven Seiten dann einmal blicken, ja, Sie erleben schon sicher regelmäßig Erfolgsmomente. Schöpfen Sie daraus Ihre Energie und Kraft, da immer weiterzumachen?
Ja, die kleinen Sachen sind so oft, die es ausmachen. Also es ist eine extrem spannende Arbeit. Man erfährt von ganz viel Leid einfach. Das ist eine Momentaufnahme, wenn sie zu uns kommen. Und da sind sie meistens in irgendeinem Thema gefangen. Und das Erfolgserlebnis ist dann ganz klar, wenn man sagt, okay, sie schaffen es, sie brauchen uns nicht mehr. Sie kommen vielleicht gar nicht mehr. Oder manche kommen dann irgendwann wieder und einfach nur zum Besuch und dann fragt man, wie es einer geht und dann berichten sie, was sie so gemacht haben, seit sie bei uns waren und sagen aber, danke für die Hilfe, mir geht's voll gut und das habe ich gebraucht und das gibt dann wirklich dann auch was zurück, wo man sagt, das ist wichtig und dieser Bereich ist extrem wichtig, aber noch manchmal schwierig ist.
Das klingt sehr schön. Jetzt vielleicht nur eine kleine Orientierung. Was kann denn jede und jeder tun, der gerne helfen möchte in Salzburg und das Leben von Menschen in Not verbessern möchte?
Ganz viele kleine Dinge kann man machen. Also wie gesagt, entweder man fragt einmal jemanden, wie es einem geht, was man braucht, wenn man wen auf der Straße trifft. Man muss nicht immer sofort der Geld hergeben. Manche freuen sich auch um was zum Essen, manche freuen sich um was zum Trinken. Weil sie dann gesehen werden, was sie gerade in dem Moment brauchen. Man kann auch die Sozialberatung unterstützen, indem dass man spendet. Ob es jetzt finanzielle Spenden sind oder Zeitspenden, ist uns alles geholfen.
Frau Brucker, ich sage vielen Dank, dass Sie uns so spannende Einblicke in Ihre wichtige Arbeit gegeben haben.
Sehr gerne.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.